Meine Damen und Herren, inzwischen hat man, glaube ich, sich gesättigt mit Irdischem. Und das ist auch sehr gut. Sie haben gesehen, ich bin sehr irdisch auch in den Erwartungen. Wir haben, ich möchte langsam wieder hineinsteigen ins Thema, wir haben da gesehen, dass wir das nicht trennen können, das heißt auch nicht trennen sollten, dass wir mit unserem Leben und die Mitteilungen einer Bibel oder sonst einer Kulturmitteilung nicht sehen sollen, wie das oft für uns Brauch ist, dass wir von außen das betrachten. Mit ein bisschen Mitleid, ein bisschen nett sein, manchmal kritisch, dass wir das betrachten. Dass all diese Mitteilungen, wenn sie für die Zeit blieben, jedenfalls meinen, dass es um den Menschen, der dieser Mitteilung begegnet, um diesen Menschen geht. Keine Mitteilung objektiv, die uns dann weitergegeben wird, sondern die Erwartung ist Dimension Liebe, vergessen wir das nicht, Dimension Beziehung, das soll bleiben, dass wir also nur die Mitteilung sehen können, als erstmal selber erlebt, bei mir erkennen, ich erkenne mich. Man sagt auch, liebe deinen Nächsten wie dich. Dann meint man, wenn du in den Spiegel schaust, schau nicht dich an im Spiegel, sondern sieh im Spiegel den anderen. Der Spiegel hier ist ein irdischer Spiegel. Der echte ist, ich schaue hier den anderen an und erkenne mich. Und so die Mitteilungen auch, erkennen wir uns selber in diesen Mitteilungen. Sonst haben sie wenig Sinn. Es ist nur eine Art Wissenszunahme. Und nun ja, man kann ohne Ende wieder Wissen zunehmen lassen. Das wächst und wächst, es bringt nichts. Kann mal etwas enthalten, aber erst dann enthält es etwas, wenn wir uns dort erkennen. So möchte ich von diesem Erzählen von der Schöpfung und vom Weihnachten, das ich angefangen habe, möchte ich, dass wir uns dort erkennen. Die Schöpfung als Krise in uns, Einsamkeit, kann man sagen, lässt Gott die Schöpfung zustande bringen. Es wird auch so gesagt, so genannt. Einsamkeit, nicht im Sinne, dass er nichts zu tun hat, sondern Einsamkeit, er braucht jemanden zum Lieben, zum Empfangen von ihm, zu schenken, ihm beschenken. Wie die Zeit ein Geschenk ist. Wasser, Zeit, schenken. Und so auch Weihnachten, wie ich das letzte paar Minuten der letzten Stunde, vorigen Stunde besprochen habe, Weihnachten, die Geburt des Kindes, meint nicht, dass wir sagen, so niedlich das Kind, schöne Krippe, sondern, dass wir sagen, wo ist in meinem Leben mein Kind, das ich bin? Ist ein Kind von mir, sondern ich selber. Jedem Alter, wenn 100 Jahre auch ist, wo ist mein Kind? Denn ich stehe in der Welt nicht abgeschnitten von der Vergangenheit. Vergangenheit biologisch, irdisch hier. Und Vergangenheit kommend von Gott, von einer anderen Welt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin eindeutig von hier. Ich habe merkwürdige Eigenheiten, individualistische Neigung, wie ich nur zu mir gehören. Meine Eltern ein bisschen, aber wenig. Hauptsächlich ich, weil ich meine Person immer schon war. Reinkarnation, meint man dann dort in der Kabbala auch, bedeutet, aus dem Ewigen, der Quelle des Ewigen, kommt alles ins Leben hier hinein. Nicht einen Vorahnen, Vorvater nicht oder Mutter hatte, sondern, dass ich Inkarnation dessen bin. Wir sind ein Bündel Inkarnationen. Wir haben zur Verfügung alles. Zu wem beziehen wir uns? Die Kabbala kennt nicht die horizontale Inkarnation, erst das, dann das, dann das, sondern die vertikale. Der Einfall vom Himmel, alles ist in uns auch da. Und so komme ich nicht nur biologisch, irdisch von den Eltern her, sondern ich bin eine Person die irgendwo von der Ewigkeit kommt. Und so ist das Kind die Grenze, sowohl biologisch als himmlisch, als ewig. Das Kind biologisch kennen wir, Säugling, kann man studieren. Himmlisch, das Kind bedeutet, ich bin noch ganz gewohnt in der Welt dort und bin hier als Säugling noch sehr ungewohnt in dieser Welt hier. Man sagt, der Säugling hat große Weisheit, aber es kann mit der Weisheit hier nichts anfangen noch. Es lässt es sein, es gibt sich hin, es säugt, saugt vom Himmel her, vom Ewigkeit her, wodurch die Freude kommen kann, die Heiterkeit, das Gefühl, dass ein großes Glück immer da sein könnte, nur hier und da erscheint es dann. Dieses Kind ist in jedem Menschen da und wir würden nicht existieren, wenn nicht das Kind bei uns Ausgangspunkt wäre. Aber, da möchte ich gleich darauf aufmerksam machen, schon gleich im Neuen Testament, der Herodes mag die Kinder nicht. Mag das eine Kind nicht und mordet Kinder. Der Pharao im zweiten Buch Mose tötet, mordet die Kinder Hebräer. Hebräer übersetzt bedeutet jenseitig. Kein Name. Hebräer, Eber, Heber, Ever ist hebräisch jenseitig. Das bedeutet, er mordet das Jenseitige, denn er spürt, es geht hier nicht, eine Macht in der Welt auszuüben, wenn das Kind im Menschen weiterlebt. Er meint nicht das Kind, die kleine Säugling, die mordet, er meint das Kind im Menschen. Dieses Kind im Menschen wird auch heute und in allen Zeiten und immer wieder gemordet. Das heißt, man sagt uns, träume nicht so und das alles Quatsch, wenn du Freizeit hast, hast du das mal, gut, lese mal von Dietrich Verlag, die Mythen der Völker, kannst du mal ein bisschen lesen, doch ein bisschen Quatsch, aber lese mal, wenn du willst, unbedingt, dann, man betrachtet es als etwas, dann gut, eine Konzession, man darf mal auch das, aber es geht um das Echte. Ich weiß in den Schulen, ich höre es immer wieder, Religionsunterricht ist so Nebensache. Als andere ist wichtig, wie kann man dann Respekt haben von Religion? Für die Kirche, das so unwichtig ist. Das tun die Lehrer schon, die Eltern tun das, die Kameraden tun das, wir selber tun das, man macht Spaß. In meinem Religionsunterricht, in meiner Zeit in Holland, haben wir auch nur Spaß gemacht. Alles mögliche, Mäuse und Flöhe, alles haben wir da im Lokal verbreitet, damit die Leute sich anfangen zu kratzen, Angst zu haben. Das wagten wir nicht mehr an der Stunde. Wenn wir aus, und der Lehrer saß da und ganz, der Arme, der konnte auch nicht tun, der fing immer wieder an von Neuem, und haben wir gelacht, immer von Neuem anfing. Der war selber, er konnte nicht mehr. Aber das ist, ich übertreibe ein bisschen mit den Beispielen, aber so ist eigentlich unser Verhalten zum Kind. Damals war es Märchen gut, aber jetzt ist die Zeit des ernsten Lebens. Man braucht jetzt Mathematik, Physik, Chemie, Volkswirtschaft. Das muss man studieren. Das Kind wird gemordet, weil wir im Laufe des Lebens Erfahrungen sammeln. Und die Erfahrungen sind ganz klare Erfahrungen des Kausalen. Wenn ich zum Lehrer gut stehe, gute Note. Da darf ich nie Ärger verärgern, schlechte Note. Muss studieren, gute Note, einen guten Namen, bewahren den Namen. Also man bekommt etwas von einer Taktik, wodurch man spürt, während man das lebt, immer mehr spürt man, das ist es nicht. Ich verstand ganz gut, dass Studenten jedes Mal immer Revolten fangen bei Studenten an, jeden Jahrhundert, liegen sie, Russen auch, Studenten haben angefangen, im folgenden Jahrhundert noch. Studenten, wenn sie spüren, dieses Studium, dieser Unterricht taugt nicht. Das lässt uns einfach kalt und macht uns kaputt. Sie sagen es nicht so, sie spüren es, weil es nicht bewusst ist. Ich sage schon, das Unbewusste, das Nichtbewusste, dann geht es. Das Nichtbewusste in den Studenten lässt sie demonstrieren, weil sie spüren, das ist alles ein Betrug. vielleicht in guten, treuen Glauben, aber es ist ein Betrug. Die wissen ja selber nicht, was sie tun, aber es stimmt nicht. Und so kommt bei Menschen, das Kind wird umgebracht, die Menschen glauben an die Pharisäer, der Name nach dem Bild bedeutet abgesondert, der Name Pharisäer sind abgesondert, es kommt vom Hebräischen Parush, Parush, das Hebräisch, der Pharisäer, Parushim, sind die Pharisäer im Hebräischen. Das bedeutet, sie sind so, dass sie leben und sagen, wir sind imstande, hier nach Wahrheit zu leben, indem wir ein Gesetz ganz wörtlich auffassen, sogar wenn es gesagt wird, das Gesetz könnte uns moralische Verpflichtungen auflegen, auch gut. Aber es ist alles gerichtet auf das Zeiträumliche. Und diese Pharisäer sind dann regierend, kann man sagen. Und die Sadduzäer, sagt man, ich kann auch lesen, Flavius Josephus, Sadduzäer wird gesagt, das sind die, welche nicht an eine kommende Welt glauben. Das heißt schon, sie glauben, Tod, Leben, aber sie sagen, es bedeutet, sie wollen hier die Macht haben und hier das Reich errichten. Nach dem Tod sieht man schon, sie glauben schon an den Himmel. Aber sie tun nur, was sie tun, diese Welt. Das sind die großen Parteien, man kann sagen, die großen, wichtigsten Aspekte des Menschen, wie er hier lebt und denkt, hier leben zu müssen. Das ist auch sehr, kann man sagen, depressiv, schizophren. Wenn man spürt, wie kann ein Mensch sagen, nur hier das Reich, und man stirbt doch. Wo geht's hin? Ja, wir wollen hier brav und braver sein, als Lohn erhalten wir mal, dass es uns gut wird. Aber Lohn ist Gesetz. Ihr bekommt es aus Gnade. Gnade ist Antigesetz. Wenn der Richter nach Gesetz eine verurteilt, kann der König oder derjenige, der die Gnade erteilen kann, kann sagen, das Gesetz, ist schon da, aber ich begnadige jetzt. Gegen Gesetz. Ich handle dem Gesetz entgegen. Weil ich aus Gnade spüre, das ist Liebe. Ich stelle mir vor, es gibt anderes auch noch. Ich kann mir das leisten als König, oder der dann Königsstelle dann einnimmt. Der Präsident oder wer, welche Instanz, das dann gerade zur Begnadigung dann erwählt ist, das, verabredet wurde, welche Instanz dann Gnade schenken kann. Aber wir sehen, die verdienen nach Lohn, dann tut man brav und wird belohnt. Oft Predigten hört man in allen Kirchen, Synagogen, siehst du, die Leute waren brav, sind sie belohnt worden. Das ist schrecklich. Ich kann nicht brav sein vielleicht. Die Umstände verhindern das. Ich bin sehr einsam. Ich war mal böse und konnte nicht brav sein. Man weiß nicht, wie die Zustände waren. Und das ist immer das Gefühl, es gibt eine Instanz, die sagt, nicht nach brav oder nicht brav, ich begnadige, den ich begnadige. Ich erbarme mich, über den ich mich erbarme, heißt es in der Bibel. Dass hier gerade gezeigt wird, das Kind hat das Spontane, Kind kennt kein Nachtragen, das bestrafe ich jetzt so. Ein Kind ist da. Wenn wir bei uns das Kind nicht haben, ein Leben haben, sind wir also nicht imstande, das Ganze auch vor allem vom Neuen Testament zu verstehen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das heißt, der alte Mensch, der Mittelalter ist, alle müssen werden wie die Kinder. Das heißt nicht retrograde, sich zu Kindern entwickeln, sondern sie sind erwachsene Menschen, aber das Kind will sagen, spontan, ich glaube, ich spüre, es ist so viel da, dass ich nicht weiß zu selektieren. Ich nehme erstmal an, ich spüre, die Kraft der Liebe ist so anders als die Kraft der Gesetzmäßigkeiten, dass ich aus der Kraft der Liebe spüre, nur diese kann mir das schenken, wo ich sage, da ist Ewigkeit mit dabei. Das Gefühl, es ist nach Gesetzmäßigkeit, ich durchbreche der Gesetzmäßige. Das heißt also, der Fischer bin ich selber. Es ist kein fremder Fischer hier im Leben. Oh ja, vielleicht nicht bewussten, weiß nicht genau, wie das dort aussieht. Das kann ich nur fantasieren. Aber ich spüre hier im Leben, kenne ich nur mich. Mein Sein, das Nichtbewusste im Sein auch, das bin ich. Und es kann nur aus meinem Sein geschehen, dass ich herausgefischt werde. Es kann durch Gespräche mit anderen geschehen, durch Bücher, die ich lese, Vorträge, die ich höre, alles kann sein. Theaterstück, das ich sehe, aber es ist immer ich selber, bin ich es, der sich herausfischt. Ich kann nur selber das erleben, ich kann sagen, ein anderer wird mir das schon schenken. Ist immer ein Gesetz für andere. Ein Degradieren des eigenen Ichs. Ich bin zu klein, zu schwach, ein anderer muss das machen. Der gleich die Macht haben will, der sagt, ich habe Geheimnisse und so weiter, dann ist die Macht beim anderen da, die fühle, ich bin auf ewig Knecht. Wer immer der Zweite oder der Dritte. Gott aber sagt, in der Liebe ist Ebenbürtigkeit, ich brauche dich, wie du mich brauchst. Zusammen sind sie erst da. Gott sagt nicht, ich stehe oben und werde euch dann schon sagen, wie ihr es verhalten sollt und macht was auch, wenn ich es nicht macht. Das ist nicht so. Die Menschen machen es raus. Gott braucht die Liebe, ist böse, wenn die nicht geliebt wird. Regt sich auf, kann sich mit der Allmacht, kann doch lieben lassen. Er kann nicht lieben lassen, er kann alles tun, aber lieben ist, kann mich zwingen. Beziehung kann mich zwingen. Er ist vollkommen frei, ist er selbstständig in diesem Gebiet. Auf diese Art glaube ich dann, wenn wir dann sehen, bei der Schöpfungsgeschichte, wir sehen den Chaos, den Abgrund, die Finsternis, Gott sorgt sich um die Zeiten und sieht, es ist sehr schlimm, steht es, es ist gar nichts da. Man sagt in den Kommentaren, dass dort, wo der Vers lautet, und Gott schwebt über die Wasser, und Gott sorgt über die Zeiten, das meint man den Messias. Messias ist keine Institution, Messias ist Erlösung. Erlösung, also Gefangenschaft, die uns bindet an eine feste Form hier. Das entweder oder. Ich kann doch das Gleiche sein, aber ich, oder dasselbe sein, ich möchte aber jetzt meine Jugend wieder erleben. Oder erleben, was in 20 Jahren ist. Muss ich immer dem Gesetz folgen, warten, warten, warten. Ich möchte gerne erleben, was mir gerade einfällt, was ich mag. Gott sagt, alles ist bestimmt nach Gesetz, nur deine Haltung zur Liebe, die ist frei. Dort bist du kein Untertan von mir, du bist in der Liebe, in meinem Palast, entweder Mann oder Frau. Du bist Mensch und ich bin der Gott, aber wir stehen zusammen in einer Verbindung, in einer Beziehung, die auf Liebe gebaut ist. Er sagt doch immer, ich brauche nicht eure vielen Opfer und so weiter, ich brauche euren Herz, euer Herz, beschneidet euer Herz, ich brauche euch den Menschen. Das gilt im Jüdischen genauso wie im Christlichen. Er hat oft im Christlichen der Theologie sich absetzen wollen gegen die Juden und sagt, dass die Juden haben das alles nicht, wir sind erst die Ersten. Wenn man so gern spielt, kann man das. Aber es ist nicht wahr. Es war immer schon so, die Bibel, Gott ist keine Evolution, Gott ist auf dem ersten Buchstabe der Bibel bis zum letzten, Offenbarung von Johannes und so weiter, ist Gott der gleiche Gott. Gott hat keine Entwicklung im Sinne, dass er besser oder schlechter wird. Dort im Alten Testament oft sehr viel Geheimnis da. Im Neuen auch. Aber es ist, man kann sagen, aus Verzweiflung gesagt, jetzt, wenn es nicht anders geht, ich sag euch das und das und das. Aber dort im Alten ist doch sehr verborgen anwesend. Aber es ist da. Dort also, wo dann Gott konstatiert, dass es Chaos ist und sorgenvoll die Zeiten, wo der Mensch in der Entsprechung empfinden kann, es ist alles im Leben so sinnlos, wer mag mich eigentlich, das Ganze, was ich tue, ist so sinnlos, ist alles nichts da, dann bricht dort durch beim ersten Tag und Gott sagt, es ist Licht, es ist Licht. Es steht nicht, es werde Licht und es ward Licht, sondern es steht im Hebräischen das Gleiche, Pleonasmus, Tautologie. Das Gleiche steht dort, es ist Licht, oder es wäre Licht, der gleiche Ausdruck. Gihior, Gihior im Hebräischen. Nun, dieses Licht zeigt uns schon, in der deutschen Sprache auch, dass es leicht ist. Die Schwere der Finsternis, die lagert auf die Menschen, der Druck, das Schwierige, die Beschwerden, die man hat, Schwerkraft der Welt, das Ganze wird leicht. Das Licht macht es leicht. Das Licht sagt auch, du musst es nicht sehen im Schweren, im Licht ist alles enthalten. Ob es schwer ist oder leicht ist, alles ist enthalten im Licht. Nicht das Licht nur vom Spektrum, das wir kennen, sondern das Licht, wie man sagt, das Urlicht, das Licht an sich, das Leichte, ein Geschenk der Liebe. Dort ein Durchbrechen, Gott sagt, ich kann also nicht rechten mit der Welt, mit den Menschen. Es ist schwierig, wo er steht. Ich habe ihn erschaffen im Gegenüber. Ich bin die Einheit, er ist die Vielheit. Ich habe gehofft, geträumt, zitiert man Gott in alten Schriften, geträumt, gehofft, dass er trotzdem den Weg zur Liebe gehen wird. Gerade in seiner Schwere wird es gehen. Und Gott sagt, ist etwas ganz Merkwürdiges da. Die Schwere, das Schwierige hat eine eigene Kraft. Die Kraft des Bösen, der Böse. Wiederum nicht eine Art, das hier der Böse, sondern der Böse, der existiert im Nichtbewussten, ist aber hier im Bewusstsein, im Zeiträumlichen, ist der Böse einfach im Menschen das Gefühl, es gibt gar nichts, es ist sinnlos. Ich muss nur machen, wie ich mache, kann ich mich selbstständig erheben und Gott gleich sein. Ich weiß von Gott, aber ich akzeptiere nicht, ich verstehe nicht, dass eine Liebe eine Beziehung geben kann. Ich kann nur machen. Die Schlange ist auch nur das Kausale. Machen. Die Schlange, sagt man, hat deshalb diese lang gedehnte Form, verschiedene Segmente, weil wir im Kausalen Ursache, Wirkung, eine lange Reihe. Und dort an der Spitze ist der Gift, das Gift da. Der Schweif ist kraftlos. Man greift die Schlange, wie bei Mose erzählt wird, am Schweif. Ist nichts. Der Schweif ist jetzt, die Zeit jetzt. Dort, sie möchte beißen, dich töten. Sie zeigt dir die kausale Reihe und überzeugt dich, das ist schön, das stimmt. Es stimmt zeitlich, räumlich. Aber ob es stimmt im Sinne der Liebe, die Stimme gehört es, wissen wir nein. Das Kausale zwingt und zwingt, macht zum Sklaven, zum Knecht, Knechtschaft, Exil. Das Schwere kann nur binden. Erlösung will sagen, ich erlöse dich aus dem Band der Gebundenheit, der Gefangenschaft in der Materie, in der Form. Ich erlöse dich von dort. Und dieses Ich erlöse dich, darf man auch nicht sagen, ich, also Gott, soll man schnell erlösen. Man betet immer und sieht, ja, manchmal gelingt es, manchmal nicht. 50-50. Man weiß nicht. Normale Verhalten, man kann nie wissen. Aber ich erlöse bedeutet beim Menschen, ob ich bei mir in meinem Leben, so sehe, dass ich sage, ich bin im Bild und Gleichnis Gottes. Das Wort ist in meinem Herzen, in meinem Mund. Ich kann nur dem Erlöser, dem Messias, dem Christus entgegentreten. Ich, weil ich sage, wir stehen auf gleicher Ebene. Du bist in mir, ich bin in dir. Niemals das Gefühl eines Gesetzes, jetzt endlich kommt die Erlösung. Die Leute anfangen zu rechnen, und dann kann die Erlösung sein. Schon oft in der Weltgeschichte wurde gerechnet, was vergessen, die Resultate, das trat niemals ein. Immer wieder, das Jahr, jetzt im Oktober und so weiter. Ich habe mehrmals schon gehört, in meinen letzten Jahren hier, so seit 4, 5 Jahren, ist die Welt schon einige Male hätte untergehen müssen. Das Datum immer gestaut, kam nichts. Da hat man sehr still gestiegen dann. Aber immer wieder. Und dann berechnet. Man kann das nicht berechnen. Und Gott hat die Welt so lieb, er lässt nicht untergehen. Er lässt die Welt bestehen, er wird nicht eine Welt erschaffen und dann untergehen lassen, aus irgendwie mechanischen Gründen, gesetzmäßigen Gründen. Wie kann man als Christ sowas sagen dann? Das Gesetz die Welt untergehen lässt. Oder Kriege könnten kommen, sicher können Kriege kommen, es waren Kriege viele, aber es überleben immer Leute, es wird schon sein. Ich hoffe, kommt kein Krieg mehr. Man hofft immer als Mensch, man möchte alles tun, dass kein Krieg kommt. Natürlich, selbstverständlich. Aber wenn es schon kommt, dann ist die Welt nicht untergegangen. Und wenn man ohne Krieg lebt, die Generationen sterben auch ohne Krieg. Die sind auch gestorben, weil es keinen Krieg gab, keine Atombomben gab. Gab es auch Leute, die starben. Generationen sind weg. Alle sind weg. Von 100 Jahren zurück und 200 Jahren zurück. Ist alles weg. Das heißt also, es werde Licht, dass hier etwas kommt, das nicht rechnet mit der Gesetzmäßigkeit der Schweren, in der festen Form, sondern sagt, ich bringe das Leichte hinein. Liebe hinein, wo ich dich befreie vom Gesetz. Du wirst schon aus der Liebe Dinge tun, aus Liebe. Die sehen aus, wie wenn es Gesetz wäre, aber du tust es aus Liebe, aus Freude, du tust den Inhalt deines Lebens. Du bist nicht gesetzlos. Du spürst, da gibt eine Gesellschaft, man verkehrt miteinander. Ich spüre aber, wenn ich in Liebe lebe, von dort her lebe, kann ich in der Gesellschaft niemals böse sein, nachtragend sein. Rache kommt nicht vor. Ich spüre, in meinem Leben ist Liebe da, wie soll ich mich rächen können? Das gibt's doch nicht. Ein Gericht, ich sage es immer wieder, ist kein Gericht mit Peitsche und mit Schlagen und Strafe, mit Feuer, sondern ist ein Richten, Reparieren, Recht machen. Und Rache hat auch mit Recht machen zu tun. In der Hebräischen Rache, das wieder aufrichten, das Gefallen ist aufrichten, den anderen aufschlagen. Die eine Backe, wenn Streiche geben wird, gibt die andere Backe. Schlag es nicht zurück, das sind die gleichen Waffen. Tu das nicht, niemals, die gleichen Waffen. Also, annimmst, so erlebe ich das, und ich kann doch nicht, dann schlägt mir, dann sage ich, hast du die auf. Wenn dir Freude macht, dann, ich bedeute, ich diskutiere mit dir nicht. Denken wir an Gespräche, oder nicht Ungespräche von Jesu im Hohen Rat, vor der Kreuzigung, dort, wo doch auch viele Fragen gestellt werden, und die Antwort gar nicht. Ja, Jesus sagen, du sagst so. Also keine Diskussion, weil die Sprachen sind verschieden. Seine Sprache, die Sprache des Gerichtes, man versteht sie einander nicht. Sie sprechen die gleiche Sprache, Griechisch oder Aramäisch, habe ich vielleicht gesprochen damals, aber man versteht einander nicht. Man kann Deutsch sprechen, versteht sich nicht einen anderen. Dass hier dieses Gefühl des Lichtes uns sagt, ich rechne nicht mit all dem Bösen, ich schenke euch Licht. Und dann kommt aus dem Geschenk des Lichtes, was man nennt, die Verdichtung bis ins Materielle hinein. Also die Verdichtung, da sagt man, Gott lebt in jedem Gegenstand, überall. Das Licht Gottes ist in allem da. Man nennt das in der Kabbala den verborgenen Funken vom Licht. Ein Funke, der Leben schenkt, den ganzen Gegenstand. Kein Gegenstand könnte sein, sagt man, wenn nicht ein Lichtfunke dort von dort wäre, vom Urlicht. Das ist ein verborgenes Licht, aber es ist verborgen hier. Man sagt, das sei dieser Mark im Knochen, dass das Licht, das verborgen ist. So, auf diese Art kann man verstehen, was Licht ist. Und immer sehen wir, dass dieses Licht sich manifestiert. Gott in der Wolke. Keine feste Form, die Wolke kann jede Form annehmen. Gott lebt in der Wolke, spricht aus der Wolke. Nicht aus einem festen Gerüst, da ist Gott, ein Bild, ein Mann, der so aussieht, aus Gold, aus Silber, so sieht er aus. Gar nicht sieht er aus. Eine Wolke, mal so, wie du möchtest. Der Wind bläst durch die Wolke, der Geist bläst durch das Ganze, und dann ändert sich die Wolke. Mal ist gar keine Wolke da, das heißt, sie sehen sie nicht. Mal ist dunkel an Wolken, dann sagen wir, es regnet dann. Regen, ja, Regen hier. Wir sagen, Regen bedeutet das Wort vom Jenseits. Die Erde wird dürr. Es kommt Hungersnot, wenn kein Wort aus dem Nichtbewussten, aus dem Sein kommen könnte, wenn die Quelle versiegt. Man betet um Regen nicht, weil die Ernte dann gut sein muss und Touristen dann vielleicht wegbleiben und so weiter. Man betet um Regen im Sinne der Bibel, dass das Wort Gottes, das Ewige, zu uns sprechen kann. Das ist das Gebet darum. Wenn wir die Bibel nur materialistisch sehen, ja, die wollten ihre Agrarwirtschaft, die verhungerten, was schlechte Irrigationen waren da, und dann hat man dann beten müssen. Heute tun wir es anders. Aber das ist bestimmt nicht so, dass es die Erde auch Regen braucht und Wasser, klar. Die Saalzonen und so weiter, viel andere brauchen Wasser. Aber das ist nicht die einzige Seite. Auch wo Wasser sonst ist, wo Regen ist, bedeutet, kommt zu mir ein Wort, ein Einfall. Ein Wort von anderswo. Nicht unter Studieren bekommen oder durch Üben. Es kommt mir das Wort. Ich will keine Gesetzmäßigkeit. Ich hoffe, dass es geschenkt wird. Denn Geschenk könnte es kommen. Das will das sagen vom Wort in diesem Sinne, das von Gott kommt. Dieses Verdichten, ich sprach schon vorher davon, es gibt einen Moment, einen Punkt, wo man sagen kann, jetzt geht es nicht mehr zurück. Es ist eine Schwierigkeit, ins Materielle zu kommen. Und das bedeutet für uns auch, es ist sehr schön, Gedanken zu haben, schöne Gedanken zu hören, aber jetzt die Schwierigkeit, komme ich durch an dem Punkt, wo ich jetzt zur Tat umsetzen könnte. Zum Wort, zur Tat. Dann wagt man nicht. Sehr schön, man nickt, ganz gescheit und lächelnd, freundlich, dankbar, aber man wagt nicht, zur Tat zu kommen. Auch darüber gibt es eine merkwürdige Geschichte, ein Gleichnis, die sagt nämlich, der Punkt of no return, wie man es in der Flugwelt dann so kennt, dieser Punkt ist dort, wo der dritte Tag in den vierten Tag der Schöpfung übergeht. Dort, beim vierten Tag, ist eine Gefahr da. Ja oder nein? Ich weiß aber nicht, was ich verdichte jetzt. Wie es werden wird. Dann frag nicht, verdichte aber. Dichte aber. Es heißt deshalb in einer schönen alten Geschichte, dass die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, der dritte Tag ist Dienstag in der Schöpfung, der vierte Mittwoch, in der Nacht, dort kommt eine Dämonin, die Lilith und so weiter, die tötet, die wirkt dann die Kinder. Die Leute, Angst haben die Kinder dann, ja. Keine Angst haben, die können sonst auch mal überfahren werden, sonst getötet werden. Muss ich gerade an Lilith denken. Aber es bedeutet, das Kind im Menschen. Weil es bedeutet, es gibt einen Punkt, nicht gerade Dienstag, Mittwoch, einen Punkt, wo man sagt, jetzt ja oder nein. Verdichten. Gerne möchte ich verdichten, wenn ich wüsste, das ist schön, da geht es zur Erlösung. Aber du weißt es nicht. Kannst du auch umsonst so tun, dass du geliebt hast um der Liebe willen, wie geliebt hast, weil ich auch zugeliebt werde, Lohn bekomme, sondern um der Liebe willen, der andere merkt gar nicht, hört es gar nicht, doch liebe ich. Es kann sein, dass Böses rauskommt. Ich wage es. Gott hat es auch gewagt, heißt es. Wage im Leben, so zu tun, dass du Dinge tust, ich gebe mich hin und ich nehme hin. Was daraus kommt, weiß ich nicht. Wenn ich wüsste, wäre wieder Gesetz. Könnte das Gesetz berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass es gut kommt. Nun, wenn ich gut statistisch berechne, ja, das kann man riskieren. Eine Versicherung, die man annehmen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist schon gut, dass ich nicht zahlen brauche, wie die Versicherung dann geht. Aber ich tue es ohne Berechnung. Wie Liebe nur ohne Berechnung sein kann, ohne Erwartung. Ich schenke es um der Liebe willen. Warum? Weil ich spüre, jetzt kommen wir zum Ewigen, dass Liebe durchbricht die Zeiten. Liebe besteht nicht nur hier, im Zeiträumlichen, im Wasser, Liebe durchbricht das Wasser. Durch Liebe werde ich herausgefischt. Kein Fischer, der ihr das tut, mit dem Netz oder einem Angeln, sondern ein Fischer. Ich bin selber hier. In meinem Bewusstsein lebt alles Nichtbewusste, lenkt mein Bewusstes. So wie ich träume, kann niemals sagen, heute Nacht möchte ich das und das träumen. Ich träume ja oder nein, das weiß ich nicht. Nicht, dass ich dem vorhalte, ich müsste das träumen. Liebe genauso. Du kannst nie sagen, ich möchte deine Antwort haben. Von Nichtbewussten, dort lebt es. Sei zufrieden, du hast geliebt, das bedeutet, du hast das Gesetz überwunden. Wenn du liebst aus Gesetz, so verliebt sein, das ist ein Gesetz. Das hast du, wie Gesetz immer geht. Kannst mal Pech haben, kann Glück haben, jedenfalls zeitlich nur. Ich habe Liebe richtig, bedeutet es, jetzt habe ich etwas getan, das Antigesetz ist. Jetzt bin ich frei, jetzt ist etwas Neues gekommen, eine neue Welt. Die Liebe bleibt bei mir. Man sagt sogar, die du geliebt hast, nicht erhört wurde, nicht reagiert wurde. Fürchte nicht, die Liebe ist da. Du lebst nicht in der einen Windung. Es ist kein Kreis, es ist eine Spirale. Du lebst hier und dort und dort und dort, wie es immer heißt. Das heißt, in der Spirale begegnen sich gleiche Menschen wieder. Die Liebe bleibt, das Gesetzmäßige vergeht, wie die Zeit alles mitnimmt. Aber Liebe kann sich mitnehmen, sie ist unermesslich. Wer kann sagen, ich kaufe einen Pfund Liebe? Ich kaufe einen Pfund Ewigkeit oder so, das kann man nicht. Also man spürt, man kann wohl sagen, ich kaufe Milliarden Mark, nicht? Oder ich mache Arbeitslosigkeit, weniger oder mehr. Das kann man berechnen, soll man auch berechnen. Der Kaiser soll bekommen, was des Kaisers ist. Aber es bedeutet das Geheimnis, der Kaiser kommt von dir. Und du bist von der anderen Seite auch her. Bedenke, die Welt geht spielend mit dir mit, wenn du nur von der anderen Seite lebst. Wir haben uns abgewöhnt, von der anderen Seite zu leben. Wir wissen nicht mehr von der anderen Seite. Aber das ist hier, was erzählt wird, riskiere dort an dem entscheidenden Punkt, von dritten zum vierten Tag, riskiere es weiter zu verdichten. Dichte weiter, spreche es aus, wird Materie, riskiere das. Aber es könnte falsch sein. Nun, da war es eine Sünde, das tut die Barmherzigkeit da. Was steht die Barmherzigkeit ohne Sünde? Wer arbeitslos. Dann bedeutet, die Sünde, riskiere das doch. Kannst bereuen, kannst sagen, dumm war das, aber tu doch etwas. Sei ich wage, ich könnte schief ausgehen, dann geht's schief aus. Mag sein, ganz schief ausgeht hier, dann geht's alles hier schief aus. Dann weiß ich die Spirale. Ich war meine Absicht gut, kann man sich denken. Ich liebte trotzdem. Ich war doch da. Und ich habe mich gesehnt, so wie keiner sich gesehnt hat. Kann jeder von sich denken. Und ist doch einmalig. So auf diese Weise sehen wir, dass das Verdichten bedeutet, in der Krise, wie ich sage jetzt, habe ich schöne Worte gehört, schöne Analyse gehört, miterlebt und so weiter, sondern jetzt geht es darum, dass es geschieht. Und das ist das Schwierige, das Geschehen. Denn da ist die Frage, ich wage nicht. Dort erzählt man auch, dort sind die Legionen der Bösen, die gefallenen Engel, in verschiedenen Arten wird das dargestellt, sind dort da, nicht sichtbar hier. Vielleicht manche Menschen verkörpern ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, kann man nie wissen, nie urteilen hier. Aber man sagt, es gibt im Leben diese Legionen von Bösen, was wollen die? Die gönnen nicht, dass es verdichtet wird. Die ertragen nicht, dass diese Liebe dicht wird, konkret wird. Und deshalb sagt man, stehen denen gegenüber die Helden der Könige von David und Salomo, von denen gesprochen wird in der Bibel, im Hohelied, die 60 Helden. Das bedeutet, diese sind in uns da, und dennoch wage ich es. Man sagt mir, flüstert mir ein, ich mir selber, das ist sinnlos, was du da tust, das ist schade in die Zeit, du wirst nur Blamage haben. Ich tue es aber doch. Die Helden von David und Salomo gesiegt, heißt es dann. Ich wage es doch und ich folge, was Ich weiß, wie ich folgen kann. Ich tue es doch nicht, weil es Folgen gut sind. Ich tue es, weil ich tun muss. Und die Folgen nicht gut sind. Wir sehen auch, beim Jesu, den Weg von Jesu. Er geht ihn, weil er Erfolg haben möchte. Er weiß ziemlich bald, dass kein Erfolg hier sein wird. Er weiß, von der anderen Seite der Spirale, von dort kommt er wieder zurück. Denn das von dort her nährt man, von dort her kommt es in die Welt hier hinein, ins Bewusste hinein. Von dort kommt es, nicht von hier. Dieser Punkt, wo das Licht sich verdichtet, sagt man, jetzt verbirgt es sich. Es heißt im Menschen, du weißt dann selber nicht, wo du liebst oder nicht. Wenn du wüsstest, willst du ein Eingebildeter werden. Ich liebe so gewaltig. Die Welt müsste mich so wichtig anerkennen, endlich mal. Aber ich weiß es doch auch nicht. Die Welt weiß es auch nicht. Es ist verborgen. Wer Liebe gerne die Verborgenheit hat, weil sie immer wieder sagt, ich entziehe mich dem Gesetz. Gesetz ist Fundament, aber jetzt auf dem Fundament wächst jetzt ein Garten der Liebe. Der Erde des Gesetzes wächst dieser schöne, farbige, duftende Garten. Das ist das, was dort wächst. Und so heißt es immer Verborgenheit, wir sagen, du kannst nie wissen, wer du bist. Du kannst wie die Völker, wie die Heiden tun, wie es in der Bergpredigt steht, die plappern laut ihre Gebete. Aber wie gehen Stimme Kämmerleins, heißt es dort in der Bergpredigt, die Übersetzung heißt immer so, Kämmerlein, ich weiß, habt ihr heute neue Übersetzung, aber das Kämmerlein, die ich gehabt habe, Brutto-Übersetzung, dann bedeutet, das Gebet ist bei mir nicht bewusst. Ich lebe, ich bin ein Gebet. Die anderen stehen in den Synagogen, schönen Platz und zeigen, wie sie stehen, dass sie dort sind. Ihr sollt nicht gesehen werden. Ihr sollt es so sein, dass beim Leben, dass schon das Gebet da ist. Das sagt wiederum, die Verborgenheit widersetzt sich dem Gesetz. Sie kann nicht gemessen werden, kann keine Quantität berechnen in der Verborgenheit. Es ist das Mark im Knochen, das verborgene Licht, der Kern in jeder Sache. Gewaltige Kraft ist dort da. Heute können wir ahnen, vom Atomkern her, welche Kraft das bindet, zusammenhält. Aber bei jeder Sache ist nicht gerade ein Atom, aber alles ist gebaut aus Molekülen, Atomen und so weiter. Überall ist diese Kraft, die bindende Kraft ist überall da und steht überall und hält es. Das Verdichten will also sagen, niemals sagen, ich mache ein Gedicht. Da wäre es eine Konstruktion, wäre es Kitsch. Ein Gedicht kommt oder kommt nicht. Es kann einem kommen, es doch nicht gut sein. Riskiere das. Ich tue das. Wir haben viel zu viel Angst, gesellschaftlich und persönlich, dass etwas schief gehen könnte, wenn wir das tun. Und tun dann gar nichts mehr. Für Leute keine Entscheidung treffen können. Immer, ja, vielleicht doch das, vielleicht so, vielleicht so. Wenn immer Konferenzen hat, ob es ein Europarat oder EG ist oder sonst ist, immer NATO, Konferenzen, kommt nie eine richtige Entscheidung, wenn man Angst hat. Vielleicht könnte das so sein oder so sein. Ich verstehe das vollkommen, auch ich habe Angst. Kann auch nicht entscheiden. Aber ich spüre wohl, dass es hier das ist, wenn man mich herbeiruft, sagt, du entscheide doch mal. Bei deinen Dingen entscheide dort. Muss ich bei der NATO entscheiden, das ist nicht so wichtig. Aber entscheide in deinem Leben bei dir selber. Lass es verdichten. Wie es auch sei, ich lasse es zu, es verdichtet. Licht kann nur aus dem Dunkeln kommen, wenn ich es auf diese Art sozusagen umhülle und keusch verberge. Wie es auch heißt, bei Jesus selber immer, wenn er eine große Tat getan hat, sagt er seinen Jüngern, redet nicht von dem. Es tönt wie eine falsche Bescheidenheit. Aber es merkt gar nicht dies. Es bedeutet, du kannst von dem nicht reden. Das wird nicht verstanden werden. Wenn nur Aggression bringen, denn was geschah, das kann nicht in Worte gesagt werden. Es ist gesagt worden, getan worden, umhülle das. Es ist Verborgenheit. So sehen wir einige Aspekte, wie wir spüren, dass in der Krise, wie schlimm es auch aussieht, das Licht doch kommt. Aber jetzt die Frage an uns ist, sind wir imstande, habe den Mut, dieses Licht verdichten zu lassen, dass Materie wird. In der Tat, die wir tun, materiell wird, dass es so wird, dass das Getane sozusagen da ist. Und ich sage, ich habe es getan. Gott helfe mir. Ich weiß nicht, wozu, ich konnte nicht anders, das war so. Aus der Krise kann nur hervorkommen, indem man wagt. Berechnungen führen immer weiter ins Langweilige, ins Differenzierte, es ist weiter nichts, es versandet. Nur dies eine kann sein, ich wage das. Nun, ich glaube, jetzt muss ich auch eine Pause wagen und dann nach der nächsten Stunde weitermachen.